Brühlen ist angesagt an der Fasnacht in Luzern und Seth hat ist in dieser Nacht am Super Bowl das Thema gewesen, aber das hat eigentlich überhaupt keinen Platz in unserem Podcast. Obwohl, man kann sagen, eine Utopie vom Fußball haben wir uns überlegt und das geht auch ein bisschen in die Traumwelt rein, wo es auch an der Fasnacht gibt, bei uns in Luzern zumindest. Und mit dem Super Bowl finde ich gerade keine Parallelen, außer dass die auch das Wochenende stattgefunden hat, wie die 23. Runde von der Super League. Und würde ich sagen, starten wir doch gerade in die Sendung. Es hat, glaube ich, noch nie so gut gepasst mit «Guten Morgen, Fabio», wie heute.
Ja gut, «Guten Morgen», ich weiss nicht, ob man das so sagen. So lange geschlafen haben wir es doch noch nicht.
Doch noch nicht, ja, genau. Aber wir versuchen es trotzdem durchzuziehen und wir fangen nichts Neues an und fangen wieder mit dem Mitbringsel an, wo du uns mitgebracht hast.
Ja, und das Mal habe ich etwas müssen mitnehmen, weil es so spektakulär war. Und zwar war es ein Spitzenspiel aus der Bundesliga, wo ich einfach gedacht habe, hey, was da alles abgegangen ist, da muss man definitiv drüber reden. Zuerst fängt es mal an, dass von Bayern München ausgelehnte Stanisic von Leverkusen ein Goal schießt, wo sonst auch nicht so viel Goal schießt. Es war einfach ein Spiel gewesen. Und wie das Goal zustande kam, wenn ihr es gesehen habt, sensationell. Der Querpass durch den halben Strafraum, da steht er ganz allein. Ja, ist das die Wachablösung im deutschen Fußball? Man weiß es nicht so genau. Es ist auf jeden Fall ein Statement gewesen, das da Bayern Leverkusen gesetzt hat. Nur schon noch andere Werte, die dich, Adi, sehr wahrscheinlich werden interessieren. Die Expected Goals von Bayern München war, glaube ich, 0,5 gewesen. Also, so ist es, glaube ich, noch nie gewesen, so tief. Auch irgendwie spannend, der Kane, glaube ich, circa um die 10 Ballkontakte gehabt im ganzen Spiel. Also, ja, und am Schluss macht sogar der Manuel Neuer ja noch Fehler, wo er rausgeht und dann kommt sogar noch einen über. Ich weiss nicht, ob das Goal am Schluss könnte noch wehtun, wegen dem Goalverhältnis. Aber ja, sicher ein mega geiler Match gewesen zum Zuschauen, wenn man sich nicht mit den Bayern haltet. Sonst ist es ein bisschen schwierig gewesen. Aber ja. Naja, eben. Geil gewesen zum Zuschauen und gern mehr davon.
Was das Einzige war, was mich gestört hat, ist so ein bisschen die Berichterstattung um die Politlage nachher. Ich glaube, man darf sich auch ein bisschen Schadenfreude davon sein, auch in dieser Welt. Aber die recht unqualifizierten Fragen gegenüber vom Thomas Tuchel, wo er auch sehr, sehr dünnhütig, wie immer, reagiert, sind manchmal schon zum Kopfschütteln gewesen. Eben genau das Goal, das du angesprochen hast, hat Tuchel so gesagt, wie hätten wir uns auf das vorbereitet? Also so ein Goal habe ich noch nie gesehen. Und dann sagt der Reporter so, ja, aber dass ein Spieler auch schon dort durchgepasst hat. Und er so, ja, das sind andere Spieler, ist eine andere Situation. Also was willst du mir? Also es ist so...
Es dampft.
Und es ist doch auch schön, dass dort mal wieder ein bisschen Leben in die Bude kommt. Und ja... Jeder hat es gewusst. Harry Kane kommt zu einem Verein, dort wird auch nichts gewonnen. Also es ist ganz einfach.
Also Adi hat es schon immer gewusst.
Lustig ist, mein Mitbringsel geht auch um das Spiel, aber es geht eigentlich darum, wie man sich nicht gegenüber einer Ex verhaltet. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der Sohn von Salihamidžić, der Nik Salihamidžić, hat gemeint, als grosser Spieler vom FC Bayern 2, vor allem, wo er zuletzt war, muss er sich über die erste Mannschaft auslassen auf Twitter und hat da irgendwie 5, 6 Meldungen rausgelassen, wo irgendwie alle so, wo er sicher die Türen fix zugetan hat, falls er jemals wieder zu Bayern kommen. Eins war so, hey, super Deck gewesen, Bowie am zweiten Pfosten und nachher auch das mit dem Stanisic. Stanisic für 2 Millionen an Leverkusen ausgelehnt und nachher der Bowie für 30 Millionen geholt, super gemacht. Also wirklich sehr zynisch. Ja,
recht hat er.
Natürlich hat er recht bei gewissen Sachen, aber
ja. Ja, das ist ja noch eine Vorgeschichte, oder? Weil der Vater ja der Sportchef war, wo
genau,
er müssen gehen.
Genau, aber es ist ein bisschen mutig, klar. Er hat jetzt nicht das Talent, dass er jemals wieder zurückkommt, aber wenn es darum geht, Türen zuzutun, die Tür ist
die ganze Welt weiss jetzt, dass das Hasan Salihamidžić einen Sohn hat.
Richtig. Oder vielleicht hat auch er den Account für ihn erstellt und ist am selber am haten. Wir wissen es nicht. Aber wir haben noch ein Thema mitgebracht und das geht ein bisschen um unsere Fantasie. Ja, ich habe es im Intro gesagt, unsere Fasnachtszeit in Luzern ist auch eine Zeit voller eine fantasievolle Zeit, um auch ein bisschen abtauchen in die Fantasiewelten, an Utopien zu glauben, wie auch immer. Und wir haben uns einfach gesagt, komm, wir reden doch darüber, wie sollte der Fußball für uns, für jeden Einzelnen von uns sein. Wir haben uns ein paar Stichwörter aufgesetzt. Wir reden über die heimische Liga, haben wir ein paar Punkte. Wie sollte das sonst sein? Bis zu den Nationalmannschaften. Es ist einfach so ein bisschen umspinnen, sag ich jetzt einmal. Vielleicht sind nicht alle Sachen auch immer hundertprozentig ernst gemeint. Oder gewisse Sachen vielleicht schon, aber wir wissen, das kann sich nicht ändern. Und ich würde sagen, weil wir ja ein Schweizer Podcast sind, fangen wir gerade in der Schweiz an. Und da ist mein Punkt, der erste ist so, wie soll denn das Ligasystem sein, wenn es nach dir geht, Fabio?
Das ist eine schwierige Frage, muss ich sagen. Mhm. Weil man hat ja etliche ausprobiert, wir haben jetzt einen neuen Modus und ja, mittlerweile merkt man ein bisschen, was man sich da angetan hat mit dem Strichkampf. Gewisse Mannschaften denken jetzt, shit, hätten wir doch das einfach nicht gemacht, weil dann wären wir auf dem 6. Platz, man hat nichts mit dem zu tun. Mhm. Aber ja, nein, ich glaube, ich fände grössere Ligen halt schon cooler, wenn du halt einfach auch nur zweimal gegeneinander spielst. Und das ist für mich immer so, es sind so inflationäre Begriffe, das ist gewesen, wie am Wochenende mit dem Zürich Derby, wo halt, es ist das dritte.
Ja, genau.
Okay, man kann es dann immer wieder korrigieren, aber es hat halt dann eben die Wertung oder eben den Wert, wo halt, ja, wenn du nur zweimal gegeneinander spielst, einer ist daheim und einer ist auswärts, dann Brisanz hat ein bisschen eine andere. Und ich glaube, das ist schon, etwas, wo ich gerne würde ändern, dass es weniger Spiele sind vielleicht mehr Mannschaften halt, aber nicht mehr in dieser Summe die gleichen, dass viermal gegeneinander oder dreimal gegeneinander spielst.
Ja, wäre ich voll bei dir. Ich hätte mich noch nicht können einigen, ob es ein 14er oder 16er liegt, aber es ist am Schluss auch eigentlich relativ egal, oder würde ich sagen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, es kommt ein bisschen das rein, was wir letzte Woche, wir haben das letzte Woche noch ein bisschen andiskutiert, darum sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das könnten machen da heute. Das allgemein, ich das Gefühl, es wird so viel Fußball gespielt und jetzt hat man ja fast keine Winterpause gehabt und Sommerpause wird dann auch fast keine, weil die EM ist, also Fußball ist einfach überall. Und ich glaube, je wieder weniger Spiele, dass die Spiele wieder etwas Spezielleres werden, würde, glaube ich, auch gut tun. Und das muss ich sogar mir selber zugestehen, wo ich ein fucking Fußballfreak bin, wo eigentlich gerne schaut. Aber einfach mal so 2-3 Wochen zwischendrin, wo du sagst, hey nein, das muss jetzt einfach nicht sein.
Oder mal wieder ein WM an einem Ort, der uns nicht interessiert, hat uns recht gut getan, oder im 22.
Ja, das ist echt, das ist ich, das cool gefunden.
Ich auch, definitiv. Voll.
Aber die Spieler halt nicht. Und
nein,
das ist
gar
ja
nicht, ja. Eben, es gibt ja so Spieler, eben, irgendwie der Kevin De Bruyne hat das mal gesagt, dass er, glaube ich, 3 Jahre irgendwie eigentlich sozusagen durchgespielt hat. Jetzt letztes Mal ist er verletzt gewesen, irgendwie fast für 2-3 Monate. Er ist fast ein bisschen beruhigt gewesen. Und das darf ja eigentlich nicht sein, oder? Dass der Leute Energie nimmst, wie auch ein Klopp gesagt hat, dass er ihm auch die Energie ausgeht. Das liegt nicht nur am Spielplan, sicher auch der Berichterstattung, wie auch immer. Wenn wir jetzt gerade so, sagen wir, Super League sind, ich habe mir noch etwas aufgeschrieben, so ein bisschen von der Anspielzeiten her. Hättest du dort auch etwas, wo du anders würdest machen, oder findest du das super?
Ich bin halt ein mega Fan von Konferenzen. Mhm. Und das finde ich einfach mega cool, weil da hast du mehrere Sachen gleichzeitig und du siehst halt Highlights, klar. Wenn du von einer Mannschaft Fan bist, ist es halt dann, willst du gerne die 90 Minuten sehen.
Gibt es ja immer das Einzelspiel noch, wenn
du definitiv. Ja. Und das hast du ja gleich. Und ich glaube einfach so, von der Anspielzeiten her, ja, ob es jetzt letzte Saison noch besser gewesen oder vorletzte Saison noch besser gewesen ist, also irgendwie, ich finde einfach, das Samstagabend, das Live-Spiel auf dem SRF, finde ich irgendwie, ist verschenkt, weil ich habe gerne am Sonntag noch ein Match gesehen, wo du jetzt halt wieder über Blue musst kaufen oder Ding musst zahlen.
Wo Blue ja sogar Mitte letzte Saison Konferenz am Sonntag abgeschafft hat, die zwei Spiele.
Danke für das.
Ja, danke für das. Gibt uns viel mehr Aufwand da. Also. ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde den Samstag ein rechtes Ärgernis, weil die Spiele sind spät. Also ich finde auch Samstagnachmittag, Fußball, ich weiss nicht, wieso man es macht. Man sagt, man hat Angst wegen der Konkurrenz von der Bundesliga oder so. Das wäre mir relativ egal, aber möchte irgendwie ein Nachmittagsspiel dort hinein noch, weil eben das 8:30 Spiel, ich muss ganz ehrlich sagen, in den grossen Ligen hast du nur in Spanien so etwas.
Italien und Spanien spielen auch einen Sport.
Ja, ja, aber eben, das sind halt Südländer, wir sind es definitiv nicht, oder, wo eher spät dran sind. Und ich glaube, dass die Spiele sind auch hure schwierig, oder, wenn du mal irgendwie auswärts gehst, eben, Lausanne, auswärts irgendwie in, St. Gallen zum Beispiel ist dann schwierig, oder? Aber ich hätte jetzt gesagt, ich hätte gerne einen Samstagnachmittagsfußball.
Oh ja, und auch die Sonntagmorgenspiel finde ich eigentlich auch beschissen.
Ja.
Und da denke ich mir so, zweite Bundesliga, wo du dann irgendwie am 12:30 Match hast am Sonntag oder so, oder am, also das sind ja Zeiten, wo ich dann denke, hey, also, klar, früher hätte ich gedacht, geht's noch, dann bin ich am Schlafen. Mhm. Mittlerweile ist es so, dann ist es halt mitten im Tag und es nimmt halt das einfach auch den ganzen Tag weg. Das ist eben das Schöne am Abendspiel, da kannst du den ganzen Samstag hast eigentlich Zeit, um irgendetwas machen, am Abend gehst, also, jetzt vom 8:30 Spiel, und dann gehst du noch am Match und dann, du hast es mit dem Ausgang zusammen, dann geht es irgendwie schon, aber klar, eben, es kommt immer auf Prioritäten darauf an, was du gerade hast. Also.
Eben, was ich zum Beispiel auch gerne habe, sind Spiele unter der Woche, aber das wird halt auch immer schwieriger und eben, dort gibt es natürlich Diskussionen, wenn das Spiel stattfinden sollte. Wenn es um 6 ist, ist es natürlich zu früh für viele Arbeitstätige, vor allem, wenn man anreisen. Halb 9
ist spät, weil du bist am Morgen, am 2 Uhr wieder daheim.
Genau, aber es ist schwierig. Ich habe sie übrigens noch gerne, die unter der Woche spielen, aber das ist eigentlich schon ein bisschen von Europa blockiert.
Ja, aber es ist gut, unter der Woche spielen, wenn wir es gerade die letzte Woche angespielt haben, haben wir sich auch gefragt, was ist jetzt, wieso gibt es jetzt eine englische Woche?
Ja.
Also ich meine, man ist eh schon überspielt, man sieht so viele Verletzte, also ich meine, Statistiken kannst du anschauen, weil jede Mannschaft hat wahrscheinlich 4 oder 5 Verletzte, wenn nicht sogar mehr. Und ich glaube, das hat schon mit dieser Überspielung zu tun. Und wieso macht man denn im Winter, wo es kalt ist, wo man für die Fans natürlich ein riesen Ärgernis ist, wieso macht man denn die englische Woche, man hätte sie ja im April können machen?
Ja, das ist so, ja. Wenn wir so jetzt im Spieltag drin sind, eben wenn wir jetzt das Ligasystem würde ändern, gibt's für dich eine Anpassung auch am Göpp. Wir haben ja im Special mit dem Benny Huckel, hat er gesagt, ja gut, wenn es halt weniger Spiel gibt, um das wieder kompensieren, könnte man ja noch einen Liga-Göpp neben dem Göpp machen. Würdest du so etwas auch sehen? Oder würdest du sagen, vielleicht startet man einfach mit den Nazi-A-Teams eine Runde früher rein? Oder macht das noch ein bisschen grösser? Oder?
Ich finde es einfach auch da wieder, oder? Wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Mhm. Und ich sehe halt einfach auch die anderen Pokal und so, was haben. Also in Italien und Frankreich und Spanien kommst du zum Beispiel schon gar nicht raus.
Ja.
Also da hat der eine, und was gewünscht denn und was hast denn und was bist denn und was machst und was, also da komme ich nicht raus. Und ich finde es eigentlich relativ cool, wie es Deutschland macht mit der Bundesliga und dem Pokal, wo du einfach merkst, der Pokal ist etwas mega Wichtiges und es gibt den Pokal und dann gibt es die Liga, die halt auch mega wichtig ist. Und alles andere, aber England hätte, glaube ich, eben. Aber eben so, nein, ich finde das eigentlich per se nicht so eine gute Idee, dass man jetzt da nochmal irgendeinen Pokal einführt, damit man einfach noch auf die Spiel kommt. Klar, ich weiss, für die Zuschauer ist es Einnahmen, also für Clubs ist es Einnahmen und so. Aber da muss man irgendeine andere Lösung finden. Und ich finde es geil, wenn Clubs in der ersten, zweiten Runde schon von der Super League starten, weil das sind eben auch die Spiele, die für die Amateure dann einfach geil sind.
Mega, ja. Sehe ich auch so. Also ich bin da auch, ein Göpp lenkt definitiv, da würde ich jetzt auch nichts kompensieren. Eine Frage habe ich noch, wenn wir so ein bisschen im Inland sind, das ist die U21-Regelung. Was macht man mit denen? Oder? Aktuell sind sie in unserem Ligasystem inne. In Deutschland sind sie auch im Ligasystem inne, auch deckelt bis zur dritten Liga. In England gibt es eine, so wie die Premier League ist, einfach eine Premier League für Jugendclubs, Championship für Jugendclubs. Hast du da eine Meinung? Ich finde es mega schwierig, ehrlich gesagt.
Ich sehe halt Vorteile eher auf der Seite vom Integrieren von der U21-Mannschaften, weil du spielst dann halt schon auch gegen andere Mannschaften, die nicht nur aus Jugendspielern bestehen, wo halt auch Routiniers dabei haben, wo halt vielleicht von denen auch wieder etwas lehrst. Und ich finde, das ist eigentlich nicht so schlecht. Und dass man das Kontingent hat in der Liga innen, finde ich auch okay, dass man sagt, ja, dass nicht gerade alle U21-Mannschaften in der ersten Liga spielen jetzt zum Beispiel.
Obwohl in 2 Saisons ist Promotion League bei uns wahrscheinlich eine U21-Liga, wenn es so weitergeht, je nachdem, oder? Also,
aber man muss einfach klare Regeln haben und sagen, hey, so und so weit nicht. Und dann müssen die halt sich dann auch mit dem battlen. Und ich glaube, für die ist das auch eine gute Ausbildung, mega, wenn du merkst, hey, okay, das ist mal der Weg, und dann kommst du vielleicht in die Challenge League, und dann kommst du super. Also eben, von dem her gesehen, ich finde so, der Weg ist schön aufgelistet, und man lernt viel.
Findest du auch gut, dass es deckelt ist in der Promotion League, oder würdest du sagen, es wäre sogar cool, dürften die aufsteigen, und mein Gott, wenn halt jemand absteigt, dann müssen sie halt auch zwangsabsteigen.
Ja, ist halt ein sportliches System, wenn man müssen wir dann rütteln, oder? Und sagen, hey, wenn sie aufsteigen, ich meine, letztes Jahr ist in der Promotion League der FC Luzern U21 Meister geworden, müsste man eigentlich sagen, ist ja dann blöd, wenn man ihnen sagen kann, nein, ihr sind jetzt einfach schön, dass ihr gewonnen habt, aber es ist jetzt nicht, wir können den Pokal über gut ist. Klar, also eben.
Nachher ist es auch schwierig, wenn es, ist jetzt utopisch, aber wir sind ja in unserer Utopie, wenn dann die Challenge League würden gewinnen, müssen wir ja sagen, ihr dürft nicht aufsteigen. Also,
Ja, nein, dann müssen wir fairerweise sagen, dann dürfen wir raus. Ja, go for it, oder? Und dann hast du halt wieder die, wir haben es auch schon diskutiert bei Highlights, bei Cup Highlights, wo irgendwie die erste gegen die zweite Mannschaft gespielt hat und die zweite Mannschaft gewonnen. Ja. Nein, ich weiss, einfach so Sachen. Und ich glaube schon, also wenn man ja, eben, es geht ums Sportliche. Und wenn du 21 sich in der Challenge League gegen alle anderen durchsetzt, wieso, dann hätten sie es sportlich verdient aufzusteigen. Das ist jetzt in meinem Traumland, ist das so, dass wenn sportliche Leistung wird,
in der Challenge League, also bei den U21-Teams hast du natürlich einfach eine grössere Mischung, weil du natürlich auch, wenn jemand gut ist, natürlich in die erste Mannschaft raufkommt. Aber ist halt immer schwierig für die
Nächsten. Das ist halt wie nicht sein, oder? Dann müsstest du klare Regeln haben. Du sagst, entweder committest du dich zu dem oder zu dem. Ja, und dann wird es halt schwierig mit dem, mit der Durchmischung. Das ist
sicher, richtig, ja. Aber. Ja, aber also ich bin dort immer so hin und her gerissen. Einerseits finde ich cool, wenn die U21 untereinander sind. Andererseits würde ich sagen, wenn man eine Aufstockung in der Schweiz macht, würde sich das auch noch ein bisschen besser verteilen, als es jetzt macht. Von dem her ist es, glaube ich, gut so, wie es ist. Eben, wie gesagt, das Ligasystem oben gefällt mir noch nicht so, aber ja. Also, da haben wir gewisse andere Sachen, habe ich mir auch noch aufgeschrieben gehabt, wenn wir jetzt gerade so in der Schweiz sind auch noch. Das ist zwar gesamt, auf der gesamten Welt, wenn es jetzt richtig Transfers geht, hast du da bei den Transferfenster irgendwie eine Vorliebe? Ich habe eine ganz klare Meinung, soll es immer noch Sommer, Winter, alle verschieden, oder hast du da irgendwie eine Angleichung? Oder?
Also ich finde das einfach mit den Fristen finde ich irgendwie mühsam. Mhm. Und da finde ich, muss man schon irgendetwas machen. Weil ich glaube, wenn du siehst, wie das Team hast, gewisse machen, ich finde es eben, also auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass das ein extremer Vorteil ist, wenn du eben so weit raus schaust und planst, hast du einen Vorteil.
Ja.
Und, aber ich finde trotzdem irgendwie, wenn die Saison angefangen hat, ja, Transfers, sollte man dann eigentlich, wie von mir aus gesehen, einfach auch nicht mehr machen, weil man greift dann wieder in ein System, in das man schon greift, und eben, man sieht es bei gewissen Mannschaften, die sind dann irgendwie beim fünften Spieltag mal mit der Mannschaft zusammen, wo sie aber eben, das ist halt wie dann der Sportchef oder die Sportkommission, die dann sagt, hey, look, wir machen das so oder wir machen es nicht. Und das eben, wir haben ja schon die Challenge League angesprochen, Weil, wo irgendwie im Winter schon anfängt, die neue Saison zu planen. Das soll aber auch belohnt werden, finde ich.
Ja. Ja, ich finde es halt schon auch, was mir eigentlich ein Anliegen wäre, mir ist es eigentlich egal, ob es ein Wintertransferfenster gibt. Also, ich finde einfach, es wäre schön, gäbe es einen Start und ein Enddatum und dann kann niemand mehr transferieren. Und das kann ja sogar erst dann sein, wenn die grossen europäischen Ligen anfangen und nicht, wenn wir anfangen, dass man sagt, look, da ist Punkt, fertig. Aber selbst dort, da gibt's ja mega Unterschiede. Und vor allem, wenn man jetzt Saudi-Arabien sieht, Sommertransferfenster ist ja x Wochen, also, glaube fast 2 Monate länger
gegangen. Und die haben immer Sommer.
Richtig. Jetzt im Winter ist irgendwie auch recht kurz gewesen bei ihnen zwar, aber eben, das fände ich halt cool, gäbe es einfach ein einheitlich internationales Transferfenster. Ja, ich glaube, sonst hat FIFA und UEFA, glaube ich, gewisse Sachen gut gemacht mit so diesen Leihregeln.
Aber es gibt noch ganz viel Verbesserungspotenzial. Ja, natürlich. Wenn ich mir das überlege, eigentlich finde ich das einfach auch doof, dass man Spieler kann kaufen, wo man dann aber gar nicht irgendwie braucht, wo man dann wieder verleiht und so. Also sagen, hey, look, das Geld, das du hast, und das ist halt wirklich so das Traumding, oder, wo du sagst, und das, um das geht's ja vor allem heute, so, was will man?
Ja.
Das Geld, das man einnimmt, das darf man ausgeben.
Genau. Das ist ja so, Manchester City verdient sehr viel Geld am Tourismus, wo in,
auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon, wenn du einen Transfer machst, wie von einem Neymar oder so, wo du merkst, okay, ich hole ihn für eine gewisse Summe Geld und er spielt mir in den ersten 2-3 Wochen schon wieder merchandising-mässig etwas ein. Klar, aber ich finde einfach, wenn man kein Geld hat, dann sollte man auch nicht auf Pump leben und vor allem, ja, und klar.
Cool wäre natürlich, wenn man einfach nur Transfereinnahmen dürfte für Transfer brauchen und Merchandising dürfte man zum Beispiel nur zum Jugendakademien und so ausbauen. Das wäre irgendwie noch so eine Möglichkeit,
es gäbe keinen Transfer.
Gäbe keinen, genau. Ja, eben bei Regeln allgemein gibt's natürlich eben das böse Multi-Club-Ownership oder was halt einfach, in meiner Traumwelt wäre das verboten. Auf jede Art und Weise. In Wahrheit ist es halt einfach, glaube ich, nicht mehr zu stoppen, vor allem
nach dem. Ja, ein gutes Beispiel, mehr in der Schweiz, wo es immer wie mehr kommt. Es sind jetzt 3 Vereine, wo so immer ein Konstrukt mitspielen. Und ja, also eben, ankerum kann man auch sagen, man hat am Anfang, das glaube ich, das Gefühl so, man hat es überschätzt, man hat das Gefühl gehabt, okay, shit, wenn jetzt da die Chinesen bei GC einsteigen, boah, dann kaufen die Liga leer.
Ja.
Was ist passiert? Oder auch Lausanne, wo man das Gefühl hat, die Neos, die steigen jetzt da richtig ein und dann, man hat immer Angst vor dem, dass man eigentlich mit dem eigenen Arbeiten, mit der Regionalität nicht mehr weiterkommt, weil da irgendeiner kommt und reinbuttert. Aber ich meine, Lausanne ist in der ersten Saison mit Ineos abgestiegen, GC ist auch immer so ein bisschen rumtümpeln. Also es ist ja nicht so, und auch Red Bull, wenn wir es jetzt als Überspitze Red Bull Leipzig nehmen, haben wir das Gefühl gehabt, die könnten ja. Sie haben sie in der unteren Liga schon gemacht, sie haben gute Spieler schon geholt, aber ich meine, wenn die wetten, könnten die Bayern Paroli bieten und einfach auch Superstars kaufen. Das ist aber nicht die Ideologie dahinter.
Ja, klar.
Und ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle. Was hat man denn überhaupt für eine
Ideologie? Es ist natürlich am Schluss einfach so wie man sie jetzt aufbaut, mit einer City Group zum Beispiel, wo wirklich die Binnentransfer halt so genutzt werden. Man sieht jetzt gerade den Superstar von Girona, der ist zuerst bei Troyes gsi, Teil von der City Group, nachher bei Girona, spielt dort super. Und jetzt wird er einfach für relativ günstiges Geld eigentlich in die Premier League kommen. Und das ist auch okay, aber sie zahlen manchmal nicht einmal die Marktpreise. Und dort müsstest du halt sagen, wir müssten einfach Marktpreise zahlen und dann ist gut. Also, aber
da liegt es einfach wieder am Finanziellen. Und da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, da sehe ich, wieso, also Man City könnte sich da auch leisten, wenn
es
dreifache würde kosten.
Könnte es, ja.
Und eigentlich sollte es auch das zahlen, logischerweise finde ich.
Oder? Genau.
Und das ist so ein bisschen das, wenn es dann unter der Hand durchgeht, dann redet man von einem Wettbewerbsvorteil.
Absolut,
aber auf der anderen Seite ist es eben Mensch City, der dann sagt, ja, dann mache ich halt einfach Sport mehr auf und hol mir den gleich.
Richtig, ja. Aber man muss natürlich sehen, sie könnten nebenzu dann vielleicht ein, zwei Spieler weniger holen, was ja auch.
Ich finde auch, man sollte anzahlen, den Transfers irgendwie eindämmen. Also, nicht, dass man da irgendwie sagen kann, man holt jetzt irgendwie 35 oder so und einfach. Ja, ich aus meiner Dings, wenn wir nochmal zurückkommen, ich fände es halt einfach auch hure cool, wenn wir wieder so eine Regel einführen, dass man irgendwie 4 oder 5, vor allem in der Schweizer Liga, dass man 4 oder 5 Einheimische sollte auf dem Platz haben.
Ja.
Dass man denen eine Chance gibt, weil wir sind eine Ausbildungsliga und wir haben Potenzial. Also man sieht es immer wieder bei gewissen Mannschaften, wenn man an den FCB denkt von früher, wenn man auch an FC Sion denkt, der immer wieder Talent rausgebracht hat. Jetzt gerade momentan ist es Luzern, wo so abgehypt wird, wirklich die Junioren. Wenn man auf die setzt, dann kann auch etwas daraus wachsen. Ja. Wenn man aber nicht drauf setzt, dann spielt Iverdon mit 11 Ausländern.
Ja.
Also eben darum, so von der Art und Weise finde ich es ein bisschen,
das würde mir eigentlich auch gefallen. Oder? Es gibt ja gewisse Regeln, oder eben es gibt ja Versuche von Anreizsystemen, aber ich meine, was bringt eine Million für einen Gewinner, wo die Nachhaltigkeitstrophy da irgendwie gewinnt in der Schweiz? Ja, ist natürlich ein schöner Betrag, aber wahrscheinlich zu wenig Anreiz, wenn irgendwie ein Ineos irgendwie neu mit dahinter sagt, so, was ist eine Million?
Ich muss aber sagen, wenn ich zum Beispiel FIFA spiele, und dann nehme ich einen Verein, dann schaue ich immer, dass ich mein Scout einfach auf das Land setze, weil ich finde es viel geiler, wenn 11 Junioren oder 11 Eigentümer aus dem gleichen Land haben miteinander spielen, weil erstens so wird auch die Nationalmannschaft gestärkt, du hast eine Identifikation mit dem Verein und es entwickelt sich dann auch etwas draus. Und ich finde das viel cooler, als wenn du einfach eine Söldnertruppe hast.
Absolut, auf jeden Fall, ja. Ja, wenn wir bei Söldnertruppen sind, wenn wir europäisch mitspielen, braucht man das manchmal fast, oder? Europäischer Wettbewerb ist so ein bisschen die Frage, ich meine, so ein bisschen die Gretchenfrage ist, soll es weiter UEFA-Wettbewerb geben oder eine Super League? Hast du da eine Meinung?
Also, ich habe eine klare Meinung gehabt. Es war so, hey, die Vereine, die Super League wählen, die sollen doch einfach gehen. Mhm. Aber sollen sie nicht mehr in der eigenen Liga mitspielen und dann ist es außer Konkurrenz und dann machen die dort ihr eigenes Ding. Ich muss das nicht verfolgen. Mir ist das gleich, machen, was sie wollen. Und ich habe dann mehr wieder Regionalität, finde ich. Ich finde darum eigentlich per se die Super League gar nicht so schlecht. Die neue Champions League ist jetzt versucht man Reformen durchzubringen, die auch nicht wirklich in das rein und werden noch mehr.
Ist noch schwieriger für die Kleinen, um irgendetwas zu holen, oder? Und weil man kann ja dann nicht runtergehen in den nächsten Wettbewerb rein. Ich sage jetzt, ich bin absolut Ihrer Meinung bei der Super League, aber in meiner Utopie gibt es überhaupt keine Super League. Bei mir gibt es, ich bin sehr back to the roots, der Meister und der Pokalsieger haben einen Wettbewerb, und zwar alle, und nicht 4 Engländer, 4 Italiener und so Scheiß, sondern wirklich der Meister von, weiß auch nicht, von Rumänien spielt gegen den Meister von Ungarn und gegen Manchester City, und dann wäre ich wieder absolut happy. Ich weiss eben, Utopie, aber das wäre...
Und der Cup von der Cup-Sieger.
Genau, richtig, genau. Und der UI-Cup ist schon immer doof gewesen, den können sie behalten. Maximal der Uhren-Cup, oder? Können sie nicht bringen. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen, es gibt ja natürlich nebenzu, gibt's natürlich noch Nazi, oder? Und, bei den Nazi ist für mich, so eine Nations League kann man kippen. man kann Quali machen und kann die Endrunde machen. Mehr braucht es für mich wirklich nicht.
Ja, es geht halt ein bisschen wieder in das rein. Man versucht in diesen freien Plätzen, wo ja irgendwie freie Plätze sind, dann wieder irgendein, etwas hinzubringen, dass die Leute, der Konsument wieder können profitieren. Und ich glaube, da, das würde ich mir auch wünschen, dass man viel mehr miteinander kommuniziert. UEFA, FIFA, und dass man einfach miteinander schaut. Und nicht, dass der eine wirklich sagt, hey, ich will da Geld verdienen und ich will aber da noch Geld verdienen und ich will dann dort wieder Geld verdienen. Eben, schlussendlich zulasten von den Spielern auf ihren Schultern. Und das finde ich, ist eigentlich, kann es nicht sein. Weil mich will guten Fußball sehen von gesunden Fußballern, die fit sind. Und eben drum, umso weniger, umso mehr. Klar, eben drum auch die Nations League, man könnte dort einfach einmal sagen, hey, dann ist es halt einmal eine Woche Pause.
Ja. Oder, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, es gibt ja WM, da sind alle dabei, logischerweise. Da gibt es aber EM, Afrika Cup, Asien Cup und ich habe es jetzt extrem schade gefunden. Ich schaue gerne Afrika Cup ab und zu, aber es ist dann halt einfach schwierig, wenn am gleichen Tag irgendwie noch ein Super League-Spiel ist oder selber an einem Spiel bist. Das ist so. Auch dort finde ich einfach, es wäre einfach angemessen, nicht nur für die EM einen Slot zu haben, sondern jetzt einfach auch sagen, ja, Januar, der gehört Afrika, Afrika Cup, kann man schauen, dann wäre super, könnten sich auch gewisse Spieler natürlich auch erholen. Wäre vielleicht für das eine Wettbewerbsverzerrung für die, die nicht spielen, aber das könnte man wahrscheinlich eher regeln. Es gäbe ja dann auch eine EM.
Ja, genau. Ja, bei einer WM ist es dann auch anders, aber bei einer EM könnte ich jetzt schon sagen, hey, dann machen wir eine EM und nebenbei läuft der Afrika Cup und die Asienmeisterschaft
so,
und der CONCACAF und alles läuft einfach neben, ist alles gleich, weil dann sind die dann fixiert.
Ja.
Und dann hast du die Pause nicht klar. Ist halt von Zeit her ist dann auch wieder, müsste man irgendwie diskutieren, dass die Europäer wahrscheinlich das gleiche Turnier haben wie die Afrikaner. Ist wahrscheinlich nicht ganz einfach.
Ja.
Aber eben, wir reden von Utopien und von dem her, es wäre auch schön, es wäre alles so ein bisschen immer kalendarisiert und man hat es ein bisschen gleichzeitig und also nicht gleichzeitig, sondern schon auch blöd wird. So kannst du auch nicht alles schauen.
Ja, eben genau.
Ja. Aber das mit dem Abstellen für die Spieler ist natürlich für gewisse Vereine dann wirklich auch wieder doof.
Und ja, vor allem für kleine
er geht so,
Vereine,
er geht so unter.
Ja.
Ich habe es vorgestern nicht mal gewusst, oder eben, dass Asien Cup ist.
Ja. Das gibt's, ja.
Weniger ist manchmal mehr. Das
genau, so. Ich glaube, das ist die beste Zusammenfassung, oder? Wir sagen eigentlich.
Es sollen auch wieder nur 24 Mannschaften an der EM und 24 an der WM kommen. Also,
ja, bitte.
Wieso mit 48 oder 52 oder 35 Millionen?
Ja, oder alle einfach, dann ist es wirklich eine Weltmeisterschaft, ja. Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, wirklich weniger ist mehr. Gibt allen Spielen wieder ein bisschen mehr Wert. Weil man sieht ja eben, du hast ein paar Mal jetzt schon gesagt, von dieser Ballers League, oder, wo gewisse Sachen reinbringt, irgendwie, um es attraktiver zu machen. Ich glaube halt, wenn man den normalen Fußball vielleicht einfach ein bisschen reduziert und die einzelnen Spiele wichtiger werden, ist es wahrscheinlich eben auch da damit und wäre das, was wir lieben. Und einen Punkt habe ich am Schluss noch.
Ich habe noch einen.
Ah ja, mach noch.
Also ich habe nur etwas gelesen von einer neuen Idee, die jetzt noch wieder aufkommt, dass es ein U35 WM soll geben soll.
Hast gesehen. Ich habe das nicht einmal gewürdigt.
Nein, es ist einfach perfekt gefunden für das, was wir eben noch diskutieren. Ja. Wieder Match mehr, wo man kann schauen kann, wo man muss schauen, wo man irgendwie, also eben, ja, Geldmacherei aus meiner Sicht, aber.
Voll. Das ist so, ja. Ja, das habe ich auch gesehen. Habe nicht mehr als den Titel gelesen, aber.
Und eben, wie gesagt, ich habe gerne Fußball, aber er muss nicht 24 Stunden rum sein.
Und wenn man Fußball hat oder mehr will Fußball schauen, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen im Ligasystem in der Schweiz schauen, dass man vielleicht, das habe ich jetzt super gefunden, hätte ich jetzt in der Liga gebracht, dass es zum Beispiel ein Frauenspiel, FCZ, GC, nachher ein Mannenspiel ist, vielleicht ein U21-Spiel vielleicht auch irgendwie machbar ist, entweder vorher oder dass es kann geschaut werden, indem es irgendwie am Tag später ist. Dann kann man mehr Fußball schauen und dann kann man auch regional Fußball schauen. Meine letzte Frage ist aber, in deiner Utopiewelt gibt es ein Wahr?
Wahrscheinlich schon. Aber anders.
Gut.
Ja. Wahrscheinlich eher so ein bisschen wie American Football mit Challenges, die man kann haben und so. Und,
ja.
Ich finde, man sollte dem Schiedsrichter wieder eine gewisse
Autorität
geben und eine gewisse Kontrolle und sagen, er ist eigentlich die Person, die das leitet, er macht Fehler. Dann steht er aber auch dazu und dann kann er sagen, wieso dass er das gemacht hat. Kommunikation ist auch etwas mega Wichtiges, finde ich beim VAR sowieso, dass man auch kommuniziert, dass man den Schiri mit einbindet ins Spiel, weil mit dem Spieler redet man ja auch, mit dem Trainer redet man und das sollte man das auch mit dem Schiri machen, finde ich. Also wieder, dass einfach mehr noch wieder dazugehört zum Spiel. Ich habe das Gefühl, da wird es ein bisschen rausgedrängt mit dem VAR sowieso, es ist so ein eigenes Dings Und dass man auch würde sagen, wenn man den VAR einsetzt, dass man auch merkt, hey, mal Spieler, ehemalige Spieler, die halt nebendran hocken, so sagen, hey, ich schaue und ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Es gäbe ja genug alterne Sportfußballer irgendwo.
Es ist eine absolute Frechheit, dass wir, oder es ist schon klar, dass wir viel zu lange miteinander reden. Ich habe mir genau etwa das in dem Wortlauf sogar aufgeschrieben. In meiner Utopie gäbe es auch ein VAR, wie du sagst, Kommunikation etwas vom Wichtigsten. Für mich ist aktuell, wie es ist, kann man den Schiedsrichter sogar fast ersetzen. Weil eben, der kommuniziert weder mit den Leuten rundum noch mit den Spielern auf dem Feld. Nimmt sich ein bisschen zu wichtig in 1-2 Spiel. Wie du sagst, das haben wir auch aufgeschrieben mit Spielern, ehemaligen, dass die vielleicht auch an dem Tisch hocken. Und da rede ich jetzt nicht von einem Spieler wie einem Mario Basler, der einfach Stammtisch-Parolen rauslässt, sondern vielleicht eher jemand, der sich auch dafür interessiert. Ja,
dann
könnten
wir noch einladen, wenn er nur Stammtisch-Parolen
hat. Ja, voll, müsste er wieder mal. Würde sicher auch irgendwie sein Whisky-Cola da trinken. Sicher eine recht angenehme Person. Nein, aber dann habe ich gesehen, was du für eine Utopie hast. Ich konnte auch ein bisschen zeigen und ich glaube, es wäre eine viel schönere Welt so, oder?
Aber unsere Liga ist ja trotzdem nicht schlecht. So. Und eben, wir schauen ja gleich Fußball und der 23. Spieltag
trotz in der
Liga. Trotz allem. Ja, und bevor wir auf den 23. Spieltag schauen, hat es doch noch die eine oder andere Veränderung gegeben, auch auf dem Transfermarkt. Amenda, der zu Frankfurt wechselt, aber jetzt noch nichts, sondern erst per Saison Ende, also zur neuen Saison. Luzern zugeschlagen, den neuen Stürmer geholt mit dem Grbic, auch der FCB mit dem Albion Ajeti, ein bekanntes Gesicht. Und sehr interessante Transfers habe ich gefunden, Donat Rudani zu Lausanne, weil ich das Gefühl hatte, bei IB ist auch der in letzter Zeit so ein bisschen die Lebensversicherung gewesen und hat für wichtige Goal, wichtige Punkte gesorgt. Ja, kann man mal machen. Aber wahrscheinlich eben das Personal, das jetzt alles wieder zurückgekommen ist aus dem Afrika-Cup und so weiter und die neuen Transfers, die es haben, haben es wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel Spieler. Und dann noch ein Junior-Talent, Kachuri, der zum FCB gewechselt hat von GC. Ja, spannend auch, weil sie eben Einfluss gehabt haben auf den Spieltag, weil gewisse genau schon wieder eingeschlagen haben und gespielt haben.
Genau.
Ja, was man einfach, ich darf noch sagen, es hat mehr Rote gegeben als Spiel. Ich glaube, 6 sind so die Anzahl gewesen in 5 Spielen. Also, ja.
Mhm.
Nein.
Ja, ich
6 Spiele sind es
gewesen. Genau, ich wollte sagen, ja. Gleich viele Karten wie Spiel und ich glaube, das war gerade das erste Spiel gewesen, oder, wo das Derby, wo schon mal gut angefangen hat mit Karten. Das Spiel selber hat wenig zu bieten gehabt, neben der Karte. Also, wenn wir schon bei Neuzugängen sind, Abu Bakar nach 12 Minuten rot, lenkt dort am Gegenspieler an die Gurgel.
Sollte man nicht, seit dem letzten Wochenende, wissen wir.
Sollte man nicht,
Wissen wir eigentlich schon.
Finde ich, sollte Fingerspitzengefühl rum sein, und zwar nicht beim Abu Bakar, wo ich ihm an die Gurgel lenke. Nein, besser nicht. Aber, vielleicht kann man das auch noch irgendwie anders lösen, indem man sagt, du, schau, das letzte Mal, so sage ich. Ist eine blöde Aktion gewesen. Ich hätte nicht gerade direkt rot gezeigt, aber, ja, vielleicht musst.
Ja, ich habe spannend gefunden, noch, ich glaube, einen Post auf Instagram gesehen von Benny Huckel, wo er eben genau auf das anweist und sagt, hey, schau, es werden momentan so strenge Regeln gepfiffen in der Super League und eben, passt auf, ja, weil eben, genau, es wird momentan alles wird pfiffen, also klar, eben Knöchel und offene Sohlen und so müssen wir nicht diskutieren.
Hat's aber genug auch da, der Spieltag.
Aber auch da für mich, es ist eine Tätlichkeit, was willst du mit dem sagen, was willst du mit dem machen, willst du dem anderen irgendwie, also anlängen, ich finde, man sollte den Gegner nicht so irgendwie anlängen, egal, nie wo, vielleicht mal auf die Schulter klopfen, aber that's it. Also die Hand im Gesicht hat eh nichts verloren, von dem her gesehen ist für mich eine klare rote Karte.
Ja. Nein, mich kann es geben, weil es einfach auch blöd ist. Ich finde, weißt, trifft ihn irgendwie an der Brust, müsste es nicht rot sein. Wenn er an der Gurgel trifft, ist es einfach blöd. Ja. Aber, sage ich mal, die zweite ist noch einmal klarer gewesen. Dort ist genau so ein Foul gewesen. Genau auf den Knöchel vom Katic am Meier, wo will den Ball zurückerobern. Ja, das kann man ihm vielleicht als einziges gut haben.
Aber wenn wir vorher noch bei dieser Utopie gewesen sind, was mich jetzt hier in dieser Situation mega genervt hat, ist, die Reaktion vom Katic und auch von der FCZ-Spieler. Was rote Karte? Ich habe nichts gemacht. Weißt du, ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Das nervt so fest. Ja. Du siehst, dass du nicht triffst mit der offenen Sohle. Du weißt das. Du spürst das.
Ja, musst. Das ist absolut.
Und dann so der ich kann einfach das Unschuldslamm und dich lamentieren mit dem Schiri. Eben genau. Der Schiri, der dann mega Mühe mit dem, so, ja, also, Nein,
sie ist ja, und eben, also ein bisschen Berichterstattung oder was man irgendwie für Kommentare liest. Ja, jetzt geht ja alles rot. Also, über das muss man nicht diskutieren. Das ist einfach rot. Das ist es schon immer gewesen. Ich verstehe auch nicht, dass sich dort Spieler, eben wie du sagst, der Benny Huckel, ich habe den Post auch gesehen, dass sich dort Spieler nicht auch mehr zusammennehmen bei den Grätschen. Also sagen, hey, look, wir bleiben vielleicht lieber mal einiges mehr auf der Beine. Ich meine, es ist es in der eigenen Hälfte noch gewesen, oder? Das ist klar, es hätte eine gefährliche Situation werden können, aber dort hätte ich auch können, vielleicht nicht den Katic, den ablaufen, aber es hätte noch andere Möglichkeiten gegeben. Und ja, ich meine, nachher, 10 Minuten später, ist wieder jemand auf dem Knöchel gestanden. Das mal jetzt aber nicht rot gegeben. Ich würde auch sagen, wäre viel zu wenig Intensität dabei gewesen dort. Das Foul vom Meier das mal, nicht am Meier. Und ja, der Marquesano macht dann den Penalty, schießt dann irgendwie so semi-gut irgendwie, aber ja, er ist drin, von dem her ist er genug gut gewesen.
Wir wollen ja die sportlichen Highlights rausnehmen von dem Spiel.
Stimmt, darum machen wir eine zweite Halbzeit, FCZ super verteidigend in dieser Schlacht drin, Punkt, fertig. Und mein Highlight von dem Spiel war, das Beste an dem Tag war wirklich, dass nachher das Zürcher Derby von den Frauen war, vor irgendwie 7.500 Zuschauern.
Ja, vor allem krass, fast 19.000 sind am Derby gewesen. Also, es ist schon eine rechte Aufwand. Wenn man ein bisschen vergleicht mit den Spielen, die sonst noch am Samstag waren, Slow Lausanne sind, glaube ich, 3.000 und Lugano IB auch um die 3.000. Also, es ist ein ziemliches.
Es war ein Trauerspiel gewesen, ja.
Ja, aber eben, wie gesagt, würde ich sagen, dann starten wir doch gerade mit dem nächsten
Spiel. Sehr gerne, ja, ich habe nichts mehr zu sagen zum anderen Spiel.
Ich habe einfach gestaunt, wenn beim SRF ein Spiel, Zusammenfassung nur 3,5 Minuten geht, dann weiss man, dass nicht so viel los war. Bis Slow gegen Lausanne hat es zwar 2 Goal gegeben, aber, also ich weiss nicht, Derby tut man da immer mit Emotionen verbinden. Da ist gar nichts drum gewesen.
Nach dem Spiel
hat es sehr nach dem Spiel auf dem Rang, ja, aber emotionsloses Nein, Derby. Wirklich. Und man hat aber gemerkt, dass auch der Letzte gegen der Zweitletzte ist. Mhm. Darf man auch nicht vergessen. Und die Geschichte, die das Spiel geschrieben hat, ist eigentlich so, dass auf beiden Seiten einer ist ganz neu und bei der anderen ist einer wieder zurückgekommen, wo halt, die können Fußball spielen. Wir reden natürlich von einem Garbi und von einem Rudani. Und, die zwei haben eigentlich das Spiel geprägt. Schlussendlich kann man sagen, ein gerechtes Unentschieden. Also man kann sagen, in der 31. Minute, kurze Ecke von Mahmoud auf den Garbi. Der Ilie sagt, ja, weiß nicht, ich habe von dem Garbi noch nie etwas gehört, der kann wahrscheinlich nicht so viel, ich lasse ihn einfach sein. Ja, und wenn er dann dort reinhaut, klar wird
er kurz. Gefälscht ist noch fies, aber ja, schön gemacht.
Aber cool, ja. Und dann das, was Lausanne eigentlich kann und was Lausanne ausgemacht hat, sind die Umschaltmomente, wie sie mit dem Sehen, mit dem eben Kalu und so verdammt schnelle Leute haben. Und ja, genau in dieser Situation passt es. Und dann leider über auf der Rudani und ja, mit einem satten Weitschuss schießt der hat Selbstvertrauen, dass er dort abzieht.
Was dort erstaunlich war, aus meiner Sicht hat er eigentlich in die untypische Ecken abgeschlossen. Oder irgendwie als Linksfuß hätte ich eigentlich erwartet, er schlänzt ihn irgendwie, aber er hat ihn dann wirklich in längere Ecken geschossen. Hat vielleicht auch gerade den Goalie überrascht und hat alles richtig gemacht.
Ja, und wenn man ein bisschen sagen vom Fazit her, Slow war in der ersten Hälfte ein bisschen besser gewesen. Lausanne war in der zweiten Hälfte ein bisschen besser gewesen. Definitiv einfach nur ein bisschen. Wobei, in der zweiten Halbzeit schon ein paar Chancen gehabt. Sehen hat eine riesige Chance. Und dann natürlich auch Ilie Ausserrisspass auf Rudani. Das muss das 2-1 sein.
Ja.
Und so kommst du halt einfach nicht vorwärts. Mit so Punkten. Und vor allem, gerade in dem Spiel habe ich jetzt gedacht, für Slow ist es so eminent wichtig gewesen, denn man hätte können Punkte gut machen auf Lausanne, auf den Barrageplatz, auf den zweitletzten. Und daheim.
Ja. Aber es ist zu wenig gekommen.
Nein, halt natürlich. Es ist viel zu wenig gekommen. Ja. Aber gleich. Also, eben. Man hat auch nicht gemerkt, dass es um das geht, dass man da etwas will.
Garbi hat ja noch immerhin noch einen Freistoß, ein Lattenkreuz gehabt, wo der Letizia noch ein bisschen dran war. Aber eben, das ist halt einfach, das ist wirklich, es ist zu wenig gekommen. Vielleicht liegt es auch dran, weil ein bisschen zu wenig Lohn kommt bei den Spielern von Slow. Wäre ich vielleicht auch ein bisschen weniger motiviert. Ich weiss es nicht, ob das der Grund ist. Aber, ist schade. Also, ist auch schade, wie sich das Lob präsentiert. Ich weiss noch, wie wir anfangs Saison geredet haben, haben wir das schon manchmal gesagt. Und, ja, es ist so ein bisschen der Herrsuche noch bis zum Saisonende. Ich weiss nicht, ob sie sich noch irgendeinmal fangen können. Aber, ich würde sagen, das letzte Spiel an dem Tag mit 6 Goal hat ein bisschen über die 2 schlechteren Spiele darüber hinweg getröstet, sage ich jetzt mal. Auch da, sind viele Goal passiert, weil auch viele Fehler passiert sind, aber das ist auch okay, oder? Also, es ist jetzt recht lange noch auf der Kippe gewesen, ob es kann gespielt werden, wegen vielen Regen. Und, es hat trotzdem ist trotzdem gespielt worden. Wir wissen schon immer, dass der Bislimi super Pass kann spielen. Aber sein guter Pass auf einen Eaton, der allein vor dem Goal steht, ist in die falsche Richtung gewesen. Dort hat schon nach 2 Minuten relativ schnell können, ein Goal passieren.
Aber es hat wahrscheinlich, eben, wenn man die Chronologie nachher anschaut, von der Partie nicht wirklich viel dran gegeben.
Nein, wahrscheinlich nicht, wirklich nicht. Aber es ist ja eine kurze Zeit später, hat der Ugrinic gerade eine kleine einen Energieanfall gehabt, wo er sich irgendwie gegen 3 durchsetzt. Und ist ein bisschen fies. Der Girgic ist körperlich sicher ein bisschen eine andere Liga als der Ugrinic. Und der spitzelt nicht auf den Goalie und der, ja, ich finde kein anderes Wort, spitzelt ihn eben auch rein, sind wirklich beide so. Absolut. Ja, aber es ist wirklich schön gespielt gewesen, muss ich sagen.
Und es gibt ja, im Italienischen gibt es ja den Ausdruck «non molare mai». Und genau das hat er so gut gepasst zu Lugano in dem Spiel, dass ich nie aufgeben. Wenn die ein Score schiessen, dann schiessen wir halt auch wieder eins. Und wenn die wieder eins, dann machen wir gerade. So ist es mir ein bisschen vorgekommen, so à la, wenn die nämlich eins gemacht haben, sind sie wahrscheinlich ein bisschen satt, dann probieren wir gerade irgendwie einen Nadelstich zu setzen. Und immer so 3-4 Minuten später, zack. Ja. Wieder einen rein.
In der ersten Halbzeit haben sie ein bisschen länger gebraucht, bis sie nachgespielt
sind. Genau. Und das.
Ja, und der erste war schön gewesen eigentlich, eben der Valenzuela, der über die Seite kommt, flankt rein, geht durch den ganzen Strafraum durch. Dort muss man auch sagen, die neu formierte Innenverteidigung, ein bisschen unfreiwillig mit Lustenberger und Gamara zwar wieder, hat dort nicht so gut ausgesehen, vor allem Lustenberger verpasst dort eigentlich den Ball und bei Slimi haut einfach voll Risiko drauf. 1-1 zur Halbzeit, ich glaube, das tut sicher gut und
wem?
Ja.
Wem tut das gut?
Wem tut das gut? Ja, also ich glaube, am Spiel hat es ja sicher eigentlich nur eines gut da. Was ich dir lustig gefunden habe, ist, dass der Scorer oder der Torschütze vom ersten Goal, der Goalie, ausgewechselt worden ist und der Fuka reingekommen ist.
Fuka?
Habe ich was auch gesagt?
Fuka.
So. Ja, fast. Der war um Fuka. Der hat ein riesen Spiel gemacht, nicht nur wegen seinem Goal, kurz nach der Halbzeit, der Eaton verlängert den Einwurf von Blum. Und der...
Das ist crazy, oder? Ja. Also man hat gemerkt, die Präsenz, die haben im Strafraum. Mega. Sind halt einfach grosse, sind kopfballstarke Spieler. Und dann einfach einen weiten Ball im Strafraum. Und eben, der Eaton steht dort und der Gonvo ist auch ein kleiner. Und es sind eigentlich alle so ein bisschen Tier da vorne hin und dann provozierst du so etwas auch. Und du kannst nicht richtig können gut verteidigen.
Ja. Ja, und er schließt dann einfach super ab, oder? Und dann ist 1-2. Aber eben, wie du gesagt hast, 4 Minuten später, Ecke, Girgic. Und dort hat wieder irgendetwas in der Verteidigung nicht passt. Also, wenn der Heirisi allein, weiss auch nicht, 6-7 Meter vor dem Goal steht, dann ist es einfach schwierig, für jeden Goalie und auch für jede Abwehr. Ja, und dann hat man gedacht, ja du, sind sie jetzt schon satt? Nein, wieder 6 Minuten gegangen. Macht Ugrinic noch sein Goal, oder, wo der am Schluss eigentlich auch Man of the Match ist. Aber man muss sagen, der Antritt vom Vuka ist wahnsinnig gewesen. Also, ich meine, der hat ihm einfach auf 2 Meter, wahrscheinlich 3 Meter abgenommen gefühlt irgendwie und spielt nachher schön den Rückpass in Strafraum rein. Also, es war absolut grossartiges Goal gewesen, schön zum Schauen. Und, ja, nachher war es eigentlich eines der schönsten Goal gewesen. Und ich glaube, der FU von Balmos ist, glaube ich, recht happy gewesen, dass das Goal nicht zählt hat. Vom Zellar, nöchen Ecke, hat er ihn verwünscht gehabt. Und das Foul, das kannst du nicht geben. Also, das kannst du nicht geben, das Foul, finde ich. Also, dass das ein Foul war dort, am Hatscham, ich habe dort nichts gesehen als einen normalen Zweikampf. Die Hände sind weg gewesen,
ich finde, man hat sich ein bisschen zu wenig gezeigt. Man hat, glaube ich, nicht alles gesehen, was der Schiri gesehen hat. Und vielleicht
hat es ja vorher schon angefangen. Kann sein. Ich habe mich dir ein bisschen aufgeregt. Es ist klar, es sind 2 Pässe und es ist lang danach gewesen. Aber es ist eigentlich absolut egal, oder? Einfach 9 Minuten später hat es einen Penalty gegeben. Für mich ist das Hands vom Eaton ein bisschen eine Kompensation gewesen, ehrlich gesagt, auch wenn es das nicht dürfte geben.
Kann man bitte vom Ellbogen reden und nicht vom Hands?
Also definitiv. Und der Ellbogen ist nicht einmal weit weg gewesen. Also von dem her, ja. Aber ich habe es als Kompensation angeschaut, weil das erste hätte ich nicht gegeben. Und dann ist 3-3 gestanden. Und dann auch der Eaton hat dann noch eine riesen Chance gehabt. 86. Minute, riesen Chance am Pfosten.
Ja, und dort muss er dem Vuka im
Nachschuss. Ja, der hält dann leider drüber. Ja, das wäre der Matchball gewesen. Und aber mit 6 Goals muss man, glaube ich, zufrieden sein als neutraler Zuschauer. Und ich glaube, auch so Unentschieden ist am Schluss doch auch okay.
Wer kann besser damit leben? Der Grotti Torti hat, glaube ich, relativ cool interviewt und das Gefühl gehabt, dass die Mentalität von der Mannschaft, wenn du 3-mal gegen IB hinten ist und 3-mal wieder zurückkommst, kann man so sehen. Man kann natürlich auch sehen, wieso kommt man 3 Kisten über gegen IB, und zwar in deren Abstand sogar eben, wenn es schlecht kommt, sogar noch einen 4. Am Schluss stehst du ohne Punkte da. Für IB, ja, so ein Spiel darfst du einfach auch nicht mehr aus der Hand geben. Irgendwann musst du dann mal den Sack zumachen, vor allem wenn du so Chancen hast.
Bei ihnen spielt natürlich ein bisschen Karten, was dann am Sonntag passiert ist.
Natürlich, dann das natürlich. Ist so, ja, in Lugano ja auch.
Ja, definitiv, ja.
Apropos Sonntag. Ist am Sonntag irgendetwas gewesen?
Soll etwas gewesen sein, Super Bowl, oder? Das ist vorher noch etwas gewesen, oder?
Nein, definitiv. Wir haben angefangen mit Winterthur gegen den FC Luzern. Und das ist für mich so das typische Super League-Spiel, wie wir es in der letzten Zeit sehr oft gesehen. Die erste Hälfte gehört der einen Mannschaft, die andere Hälfte gehört der anderen Mannschaft. Und am Schluss, ja, gibt es noch eine rote Karte. Das passt auch sehr gut zu der momentanen Situation. Sonst gibt es unentschieden. Da hat es jetzt einen Sieger gegeben. Ja, aber erste Halbzeit Luzern mit dem Grbic im Sturm. Gefunden, ein rechtes Belebenselement. Hat viele Aktionen gehabt, ist viel gesucht worden. Mit 2 schnellen Flügeln, die ihnen auch wirklich auch immer gesucht haben. Und Vinti hat da sehr Mühe gehabt mit denen, finde ich. Immer wieder. Mhm. Und ja, meine, in der 25. Minute der Klitsche geschickt. Macht er das gegen Zuffi?
Sehr,
ja. Zieht zurück, lässt das Bein stehen, der haut ihn dann um. Also ja, kann man, glaube ich, Penalty geben, finde ich. Ja,
glaube schon.
Ist jetzt sicher nicht ein krasser Fehlentscheid von dem her. Ja, und dann der Grbic, der gerade über die Verantwortung übernimmt.
Weil ja alle Penalty-Schützen verletzt sind.
Wenn du vorher gesagt hast, von nicht so idealen Penalty, ich habe gefunden, sein Schuss ist, wenn der Goalie stehen bleibt oder in die andere Ecke, hätte er mit dem Fuß.
Ja.
Gut ausgeguckt, könnte man da, glaube ich, sagen.
Genau.
Und ja, wenn du Verantwortung übernimmst im ersten Spiel, gerade schon der Penalty schießt. Und eben, wie gesagt, er hätte können den Matchwinner werden, wenn er später dann noch 2 Riesenchancen gehabt hat. Eine mit dem Kopf und eine, wo der Arnold rettet.
Ja, die mit dem Kopf hat einfach den Keller grossartig gehabt, oder? Beim anderen, dort muss man eher sagen, er hätte wahrscheinlich nicht in die Rechtecke schießen, weil dort 2 Winterthur-Spieler gestanden sind, aber er hat ihn nicht super getroffen.
Aber
das
steht allein,
müssen wir. Ja, das ist eher, ja.
Von dem her gesehen, ja. Und dann steht es halt 1-0. Und du gehst in die Pause rein. Und ja.
Dass du einfach 2 Chancen von Winterthur unterschlägst, oder? Pfostenschuss.
Ja, aber eben, wie gesagt,
ja, aber es ist nicht zwingend.
Über den Pfostenschuss kann man diskutieren. Aber irgendwie, was mich eben dann spannend gefunden hat, ist so, was ist in dieser Halbzeit gegangen mit dem Patrick Rahmen? Er hat wirklich mega, also einen guten Wechsel gemacht und wahrscheinlich auch umgestellt. Und man hat das gemerkt in dem Spiel. Diaby ist raus, weil Gelbfall bewahrt und der Schettin ist reingekommen.
Und der Fofana ist vor allem auch noch reingekommen für Stillhart.
Genau, das ist schon offensiver. Mehrere Wechsel gemacht in dem Sinn. Und es hat auch etwas bewirkt. Luzerner sind plötzlich hinten innen, vor allem auf der Seite aussen, völlig im Schilf gestanden. Latayev hat das gemacht, was er am besten kann. Sein Speed mitgenommen und ja. Gut, eben, wenn man jetzt die 64. Minute anschaut, wo der Schneider auf Latayev leid und der platziert den Schuss. Ich finde, der Lorenz sieht da nicht so glücklich
aus. Muss er heben, ja.
Gümpelt halt noch so ein bisschen auf vor dem Goal. Ja, und dann ist es 1-1. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, okay, eben wie auch ein Spiel um einen Strich, wo man hätte können, Winterthur mit einem Sieg an 2 Punkte an Luzern herkommen. Luzern hätte können mit einem Sieg Winter distanzieren um 8 Punkte. Also von dem her, ja, eigentlich ein wichtiges Spiel. Und bei einem Unentschieden wäre es bei 5 Punkten Distanz blubben.
Ja, und die 10 Minuten nach dem Goal, das ist, eine Machtdemonstration von Vinti, oder? Also, die haben fast im Minutentakt Chancen gehabt und Luzern ist einfach nicht rausgekommen. Und dort, muss ich so ein bisschen sagen, dort hätte ich ein bisschen erwartet, dass ein bisschen mehr passiert. Ich meine, der Frick hat es versucht mit 2 Wechseln gerade irgendwie, aber die haben nicht mega eingeschlagen, vor allem Spada Nuda. Ich habe nicht ganz verstanden, jemand aus einer Verletzung gerade wieder zurückkommt, in dort reinzurühren, finde ich schwierig, weil sie haben einfach keinen einzigen Ball können haben oder in die gefährliche Zone reinbringen können, nur schon in die gefährliche Zone reinbringen, wo ein Pass kann auf irgendjemanden spielen. Ich hätte jetzt dort eher gesehen, dass Filiger zum Beispiel reinkommt, der ein bisschen einen Körper hat. Aber
ich glaube, jetzt einfach in dieser zweiten Halbzeit auch nicht wirklich viel über den FC Luzern reden. Ich finde, Vinti hat
geht
das einfach
viel, sensationell gemacht. Ja, das ist
die
so.
Die haben nämlich früher gepresst, sie sind mehr am Mann gewesen, sie haben die zweite Ball gewonnen und von dem her gesehen, sie es super gemacht. Ich finde auch eben, klar, hast du noch ein bisschen Glück, es sind 2-3 Mal Szenen gewesen, wo ich das Gefühl hatte, man könne Geld geben für Winterthur wegen taktischem Foul, aber das hat es natürlich nicht gegeben. Dann, ja, wenn du schon Gelbe hast, ist halt blöd, wenn du dem Gegner dann auch noch wieder auf den Knöchel stehst, weil dann ist die logische Konsequenz halt einfach gelb-rot. So passiert in der 82. Minute für den Ottiger. Und der Freistoß, das habe ich auch spannend gefunden, er ist im Schettin auf den Knöchel gestanden. Dann ist der Freistoß gegeben wegen dieser gelben Karte. Und dann hat man den Ball zum Leckei gekommen und der hat den Ball irgendwo in den Himmel aufgeschossen. Der hat Schnee dran gehabt, wo er unten auch wieder angekommen ist. Aber die Luzerner, in der Luzerner Abwehr ist niemand für den Schettin zuständig gewesen. Und ja, wenn niemand für mich zuständig ist, dann laufe ich durch und dann mache ich das Goal. So schön, so einen Lob, so einen halben Lob-Kopfball.
Das war wunderschön gewesen. Irgendwie der Kommentator hat mit dem Van Persie. Dort habe ich müssen sagen, ist noch nicht ganz das Level, aber Schettin ist sehr, sehr schön gewesen, was er gemacht hat. Ich glaube, es ist ein mega Vorteil, wenn du keinen Stürmer auf dem Feld hast. Der deckt, wird niemand deckt, oder? Das hat man jetzt gesehen, oder? Das ist der Typ von, wo gewisse grosse Trainer schon immer gewusst haben, ohne Neuner spielen, ist super. Ja. Aber ja, nein, ist super gewesen. Eben zwei komplett verschiedene Halbzeiten. Ich glaube, Luzern hat sie in der ersten Halbzeit verpasst, den Sack zuzutun. Ich habe recht lange daran geglaubt, dass auch Winterthur in der zweiten Halbzeit den Sack nicht zutut. Und eben, es hat die rote Karte, gelb-rote Karte gebraucht und den Freistoß. Weil alles andere war auch nicht extrem zwingend gewesen, oder? Es sind beide einfach eher in einer Art und Weise nicht effizient gewesen, aber Winterthur ist das wahrscheinlich egal, weil die haben gewonnen und sind voll wieder in dem Strichkampf drinnen, wie auch Luzern.
Ja, weißt du, wer dort auch noch dabei ist?
Wer langsam reinkommt. Oder wer von oben runterkommt und einer kommt von unten rauf, ja?
Ihr hättet eher die von unten
gemeint. Die von unten, ja. Ja, Basel hat gespielt, etwa mit dem 20. Trikot das Jahr, aber wieder ein sehr schönes, muss man sagen.
Und was man da noch muss sagen, wenn es vorher so ein bisschen angeregt wird, wie den Utopien und unserer Fußballtraumwelt, die verletzten Liste. Also, weil, in St. Gallen sind 9 Spieler, die nicht um sind, das komplette Mittelfeld, das gefällt. Also, es ist schon.
Es ist heftig. Ich meine, auch Basel hat einige Verletzte,
oder? Wenn du die Bank von St. Gallen anschaust, sind glaube ich, alles Junioren gewesen.
Ja, außer die reingekommen sind, sind alles nachher noch, sind wirklich noch Junioren drauf gewesen und der Ersatzgoal, ja. Das ist schon so, ja. Ja. Das Spiel eben, hat gleich mal angefangen und für mich kann man das Spiel zusammenfassen, wieder fehlende Effizienz. Also, dass St. Gallen das Spiel verliert, das muss mir nur einen irgendeins erklären. Stanic allein hätte ja, als Innenverteidiger relativ viel Töpfe können machen. Die erste schon nach 6 Minuten Ecke vom Thoma und Stanic steht haut über den Ball rein, völlig allein. Walci wäre irgendwie auch noch parat gewesen.
Er wäre sogar besser gestanden.
Wäre besser gewesen, genau. Darum hat er ihn auch zusammengeschissen, ein bisschen weit. Sonst, muss man ehrlich sagen, ist in der ersten Halbzeit am Anfang vor allem wenig gelaufen, viel Fouls. Es hat noch irgendwann einen Weitschuss gegeben von Okorochi, aber der hat Hitze eigentlich auch können, fast im Schlaf haben. Und das Einzige, was gefährlich gewesen ist in der ersten Halbzeit von Basel, und dafür richtig, ist ein Freistoß gewesen vom Frey. Nach einem schönen Kopfball in die Mitte und der Barisic mit dem Kopf, ja, den dürfte er runterbringen ins Goal rein, aber köpfelt ihn an die Latte. Und dann ist Halbzeit und man muss wirklich so sagen, aus Basel-Sicht, ja, das ist zu wenig gewesen. Nicht das, was man eigentlich erwartet mit ihrem Lauf, den sie haben will, ein bisschen anziehen.
Gut, er ist letztlich gestoppt worden gegen Lugano,
also richtig, wenn er so genau.
Im Laufen ist es auch nicht gewesen.
Genau, aber eben, sie hat natürlich, man muss auch sagen, wenn man ein bisschen im Fan-Umfeld geschaut hat, hat man so gesagt, das ist so ein bisschen einer von diesen Must-Win-Spielen. Klar, es sind relativ viele Must-Win-Spiels, aber ich glaube, wenn du jetzt da verlierst und es blöd Konstellation passiert, ist es sehr schwierig, zum Anstrich raufzukommen. Und sie sind voll motiviert aus der Halbzeit gekommen, jemand ein bisschen übermotiviert, der Vega. Eine klare rote Karte gegen Schubert noch. Wir zucken noch einmal mehr zusammen, wenn es den Schubert trifft. Und auch da muss man nicht darüber diskutieren. Da hat es, glaube ich, auch wenig Diskussionen gegeben am Schluss. Und ja.
Stanic ist ja wieder gekommen.
Genau, Stanic ist wieder gekommen. Akolo, schöne Flanke nach einem Freistoß dort und Atlante. Hat er super gemacht. Also, ich meine, dort kannst du mir nicht einmal einen riesen Vorwurf machen. Dort hat er, glaube ich, alles gut gemacht. 2 Minuten später Ecke, wo der Sutter ganz allein vor dem Goal steht. Auch dort muss ich sagen, hey.
Es sind halt alle keine Vollblutstürmer, gell?
Das nein, halt schon. Natürlich. Und der hat natürlich einen Vollblutstürmer gebraucht, oder? Einer, der zwar ein bisschen Pech gehabt hat, die Hälfte von der Saison. Und rausgespielt, wunderschön. Van Bremen haut schwartet den Ball für, wenn wir vorhin vom Schnee auf dem Ball gewesen sind. Aber was dann der Bari macht, muss man ehrlich gesagt sagen, wie wenig Goal hast du braucht, dass wieder Selbstbewusstsein da ist, wenn du von der Mittellinie sozusagen am Waldschi kannst davonlaufen, ohne Ball, ja, macht es 1-0, schlänzt schön in die Decke. Entgegen am Spielverlauf, absolut.
Und das Zehnte, logisch.
Also. Zehnte, genau, ja, absolut. Und ja, da hat man rasch eine kleine Schockstarre gehabt bei St. Gallen, wo natürlich auch einen absolut beschissenen Lauf haben aktuell. 3 Spiele haben sie dort verloren gehabt, zu dem Zeitpunkt. Und ja, es ist weitergegangen. Wir hatten noch mehr Chancen gehabt. Akolo flankt wieder. Der hat ganz schöne Flanken gehabt. Möller, ein riesen Typ, verpasst wieder allein vor dem Goal. Also es ist so heftig. Und am Schluss natürlich noch, das wäre der zu kitschig gewesen, oder 92. Minute in Ecke. Und dort der Ziggy.
Mit dem Ausserist.
Das wäre dein Goal gewesen. Ja. Das wäre für dich gewesen. Aber es hätte nicht sollen sein. Also ihm seine Schusstechnik, ich glaube, das muss man noch ein bisschen üben. Und ja.
Ist
ja
nicht seine Aufgabe.
Ist nicht seine Aufgabe.
Nicht seine Kernkompetenz.
Und lustig ist halt einfach an dem Spiel gewesen, dass der FCB nach der roten Karte wirklich besser gewesen ist, direkter anfangen spielen hat, viel effizienter geworden ist, also, ja.
Irgendwie ist es eine neue Mode. Wenn man zählt, spielt man dann wie besser.
Das Gute ist, in der Schweizer Liga gibt es ja so viele rote Karten, also kann man das sehr gut üben, vor allem, ich glaube, im nächsten Spiel hat es auch wieder etwas gegeben, oder?
Ja, bin ich ganz sicher. Obwohl es auch da, oder? Spannend beim Spiel Yverdon gegen Servette. Achtung, fertig Yverdon. Die haben ja losgelegt wie ein Tornado, kann man es dem so schön sagen. Sie haben gewusst, dass der Cesc Fabregas im Stadion ist.
Grosser Fan schon immer gewesen.
Richtig, ja, der ist schon als Kind in Yverdon-Bett geschlafen.
Richtig.
Ja, ja, spannend. Und eben, Tsunemoto hat mal eine Chance gehabt, zwar für Servette, aber wo der Bernardoni sensationell hackst. Also, aber sonst finde ich, ist wirklich Yverdon einfach rum gewesen, hast präsent gewesen, hat versucht. Und ja, das macht Servette das, was sie eigentlich am besten können. Sie können nämlich, sie haben das Momentum auf ihre Seite ziehen, weil sie haben gute Einzelspieler. In der 20. Minute der Bolla, wo auf Antunes und der hat ein feines Füssli. Ja, und dann bist du plötzlich hinten drin, obwohl du eigentlich die bessere Mannschaft bist.
Ja, und dort muss man auch wieder rausheben, oder? Also, ich bin gar nicht sicher, ob bei dir auch im Team von der Vorrunde war. Der Gonia ist bei mir, glaube ich, ist sicher dabei gewesen. Die Balleroberung im Mittelfeld ist super gewesen, oder? Und was man auch muss sagen, auch da die Innenverteidigung ganz neu. Der eine Innenverteidiger ganz, glaube ich, sein erstes Spiel gemacht, der Gunnarsson. Der hat dort noch nicht so gut ausgesehen, aber hat man auch absolut schön gemacht.
Ja. Ja, und dann hat er später ein bisschen weniger, immer noch weniger gut ausgesehen. Und zwar wird er einfach vom Crivelli mit dem Ellbogen über den Haufen gefahren. Wie so ein Büffel ist er einfach an ihm vorbeigelaufen. Das Gefühl gehabt, vielleicht ist da einfach auch nichts. Ja, kann man auch nicht gross diskutieren, finde ich.
Das ist
muss man sich einfach als Crivelli auch besser, muss man die Nerven besser
zusammen haben. Ist nicht das
erste Mal. Genau.
Nicht das erste Mal.
Und, ja, er wird wahrscheinlich provoziert und Zeug und Sachen, ja, aber eben, musst du im Griff haben. Und ich meine, du führst 1-0 und dann kommt die rote Karte in der 25. Minute. Und Yverdon ist halt, wenn sie mehr Mann haben, eigentlich haben sie nicht mehr in ihrem Spiel, was noch spannend war, gefunden, weil eigentlich sind sie die extrem auf Umschaltmomente und auf Konter spielen. Aber irgendwie haben sie dem Spiel auch können verwalten und sie haben Servette richtig kaputt gespielt, eigentlich in Art und Weise. Tazar, Freistoß und Dua, Bogenlampe. Der Mal verschätzt sich und der Carlos sagt Dank. Der in riesen Form momentan.
Mega.
Trifft, glaube ich, auch einfach alles. 29. Minute. Ja. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, Servette versucht sich jetzt irgendwie das Spiel noch reinzukämpfen. Weil mit einem Mal weniger, man weiss, vom Spiel vorher, man kann den. Aber in dem Spiel ist irgendwie nichts. Die Energie ist draussen gewesen. Und dann ist das etwas, was vom Spannendsten ist, wenn man Yverdon ein bisschen verfolgt hat, die zwei, wo du immer so schön nennst, die zwei alten Herren.
Ja, Wahnsinn.
Der eine hinten links, der andere hinten rechts. Und der hinten...
Der kann sogar einen Kopfball.
Vorher in der 56. Minute, der Le Pogam über die linke Seite haut er ihn über auf die ganz andere Seite zum Sautier, der auch aufgerückt ist. Die haben jetzt halt Platz bekommen, eben genau, weil Servette in Unterzahl gespielt hat. Und hat das extrem geil ausgenutzt, ja.
Ich habe nicht gewusst, dass der Sotti auch einen Kopf hat. Aber der kann wirklich alles. Wäre vielleicht noch einer für die Nazi, vielleicht so Außenverteidiger, oder brauchen wir.
Richtig, ja. Und ich meine, da kann man auch mal applaudieren, wenn man so ein geiles Goal sieht. Und das hat dann der Severin auch noch gemacht. Der Schiri hat es nicht so cool gefunden, weil er das Gefühl hatte, er sich betroffen. und dann hat er ihm halt auch noch die gelb-rote Karte gegeben.
Ja, das ist so ein bisschen doof gewesen. Oder jemand umschubsen ist nicht clever, nachher klatschen ist nicht clever.
Aber es ist allgemein der Tag für Servette war Brauch gewesen. Es ist nicht clever gewesen, alles von A bis Z. Und Iverdon, finde ich, mit einer abgeklärten Leistung zu einem Sieg gekommen, der wichtig ist.
Ausser jemand hat nicht so einen guten Tag gehabt bei Iverdon. Den Lungoi habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt. Der ist nach der Halbzeit gekommen, 17 Minuten später ausgewechselt worden. Hat sich schon Geld geholt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, der Bub muss langsam ein bisschen aufpassen.
Ja, viele Chancen gibt es dann auch nicht mehr.
Ja, also ist sehr talentiert, aber also so wird schon richtig angezählt langsam. Aber ja, Servet, die Hauptprobe gegen Ludogorets, schönes angesetzt. Das heisst immer eine gute Hauptvorstellung, oder?
Ja,
alles gut gemacht.
Genau. Wenn ihr uns zugelassen habt von Anfang an, hoffentlich, dann wisst ihr, dass wir das nach dem Super Bowl irgendwie am Morgen am 6 Uhr aufnehmen und wir sind einfach härte sicher, wir nehmen jetzt gleich irgendwie etwas Alkoholisches, oder?
Ich würde auch sagen, oder?
Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, der Sound ist halt schon hure geil. Ja, du hast letzte Wochenende eigentlich die Partie ja alle schon angesagt, also müssen wir eigentlich gar nicht viel machen.
Hört einfach rein.
Nein, wir haben vorhin startet mit St. Gallen gegen Winterthur. Ja, St. Gallen in einer Bass, Winterthur im Flow. St. Gallen spielt daheim. In der Vorrunde wäre es wahrscheinlich eine klare Sache gewesen. Jetzt sind die Anzeichen gerade umgekehrt, aber man weiss, im Fußball kann vieles passieren. Es wird wahrscheinlich eine rote Karte geben.
Das sicher. Es wird vielleicht aber auch ein paar verletzte Spieler zurückkommen, was sicher auch wieder gut tun, könnte ich mir vorstellen.
Definitiv. Ja. Und dann das nächste Knaller, Lausanne gegen Yverdon. Auch zwei Mannschaften, die, wenn sie noch ein bisschen mit dem Strich etwas zu tun haben, langsam müssen eine Serie starten mit Gewinnen. Yverdon hat jetzt das gemacht gegen Servet. Und ja, für Lausanne wird es dann langsam sonst ein bisschen eng, wenn es da dem Spiel
Ja, aber eben, Iverdon wär voll bei den Leuten und dann wäre der Trainerwechsel absolut sinnvoll gewesen.
Ja. Richtig. Ja, und dann haben wir GC am Samstagabend dann daheim gegen den FCB. Ja, Basel, vielleicht mit der Euphorie, die sie jetzt gehabt haben, mit dem Sieg gegen St. Gallen mitnehmen. Bei GC mit der Derby-Niederlage, ja, ist halt schwierig. Muss man sich irgendwie versuchen, die Ärmel hochzukrempeln. Und jetzt kommt gerade der nächste Gegner, den man ja eigentlich cool findet.
Ja, und GC.
Fischentechnisch ist das ja ein gutes Spiel.
Ja, ich meine, GC kann einfach vor allem Basel auch mit abreißen, könnte man sagen, irgendwie, oder?
Richtig.
Ja.
Ja, und dann Sonntag haben wir IB gegen Lausanne Uschi.
Erst gegen Letzte.
Genau, wenn wir tipptechnisch einen Tipp möchte von uns.
Wollt man das?
Weiss nicht. Da könnte man wahrscheinlich mit IB gehen.
Ja, verraten wir, glaube ich, nicht zu viel.
Gut. Dann haben wir noch Servet gegen Lugano. Auch ein spannendes Spiel, weil die zwei Mannschaften eigentlich oben sich festgekrallt haben in dieser Sechsergruppe. Servet als erster Verfolger von IB, jetzt aber einen schwarzen Tag eingezogen hat. Und Lugano, wo auch immer wieder gut ist oder versucht, oben mitzuspielen. Wird sicher ein interessantes Spiel. Und?
Ja, eben, Servet unter der Woche halt noch. Das darf man nicht unterschätzen.
IB auch.
Ja, stimmt. IB auch, ja.
Und dann haben wir am Schluss noch, also gleichzeitig, Luzern gegen den FC Zürich. Ja, da hat man gedacht, Luzern ist in Form, Zürich eigentlich gar nicht. Aber jetzt, wenn man das Spiel, den letzten Spieltag wieder anschaut, ist es wieder komplett umgekehrt worden. Also, ja.
Zürich mit zwei Gesperrten noch. Das eben, kann vielleicht noch etwas mal ausmachen. Aber, ja. Es ist, nicht so einfach zum tippen. Man muss einfach noch ehren, wenn man ihre gebührt. Jemand hat 14 Punkte die Runde geschafft und der hat tatsächlich richtig tippen, dass Iverdon gewinnt. Muss ich sagen, so, entweder hat er sich vertippt oder er hat das wirklich gewusst. Also wirklich Chapeau.
Das ist Kollege vom Crivelli.
Ich denke es auch, ja. Das kann nur so sein. Also das ist eindrücklich, ja.
Ja, Chapeau. Und ich würde sagen, da wir jetzt eh angefangen haben, ziehen wir es jetzt einfach auch gerade weiter. Sicher. Und man hört sich nächste Woche
frischer.
Mit weniger Fasnacht.
Genau.
Tschüss zusammen.